Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Es ist schon einige Jahre her, da hat eine Frau ihren Ehemann auf der Verkaufsplattform eBay zur Versteigerung angeboten mit folgendem Text: Kochender Mann zu verkaufen, leichte Gebrauchsspuren, Liebhaberstück. Ganz davon abgesehen, dass er sehr gut kochen kann, danach auch wieder die Küche aufräumt, sein IQ sicherlich über den männlichen Durchschnitt liegt, er nicht im Stehen pinkelt, ist das ein gutes Angebot. Nun fragen Sie sich sicherlich, was treibt die Frau dazu, ihren Mann zu verkaufen? Ja, dafür liegen mehrere schwerwiegende Gründe vor. Schaut mal rein in die eBay-Auktion. Der Mann kann auch über Sofortkaufen für schlappe 149 Euro erworben werden. Die Anzeige wurde natürlich ganz schnell von eBay gelöscht. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, was ist ein Mensch wert? Was ist ein Mensch wert, würde man die chemischen Elemente, aus denen unser Körper besteht, in einer Apotheke kaufen, dann müsste man so ungefähr 1500, 1600 Euro ausgeben. Das Teuerste daran sind die 20% Kohlenstoff. Aber viel interessanter ist natürlich die Frage, was bin ich eigentlich anderen Menschen wert? Wie wertvoll bin ich für die, denen ich am nächsten stehe? Wie viel bin ich wert? Was bin ich wert? Dem Ehepartner, den Eltern, den Kindern, den Freunden? Und jetzt machen wir mal ein Gedankenexperiment. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie würden entführt, was hoffentlich natürlich niemals vorkommt, aber wir stellen uns vor, Sie würden entführt. Und dann würden die Entführer ein hohes Lösegeld fordern, sagen wir mal einfach 1 Million Euro. Könnte, würde Ihre Familie das Geld aufbringen, mit Banken verhandeln, darum bitten, dass der Staat das Geld zur Verfügung stellt oder wenigstens einen Teil eines Kredits, vielleicht noch eine Hypothek aufs Haus aufnehmen, sich bis ans Lebensende verschulden? Von Kidnapping und von Lösegeldzahlung sprechen ja auch die Verse im 1. Petrusbrief. Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es eure Väter schon geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit Geld, sondern mit dem eigenen wertvollen Blut, als unschuldiges reines Lamm hat er sich für uns geopfert. Und damit macht der Petrus deutlich den Christen damals, aber uns auch heute, er sagt, Leute, denkt mal darüber nach. 4 Zustände. Erstens, wir waren gefangen. Zweitens, wir wurden befreit. Drittens, wir sind heilig. Und viertens, wir sind Kinder Gottes. Das Erste, wir waren gefangen. Wir waren gefangen, das klingt natürlich nicht wirklich prickelnd. Und viele werden denken, Moment mal, wir waren gefangen, ich war noch nie gefangen. Ich war doch nicht in der Kriegsgefangenschaft, wie vielleicht mal der Opa. Ich war auch noch nie eingesperrt, höchstens mal als Kind beim Versteckspielen, aber ansonsten war ich doch niemals im Gefängnis. Aber die Bibel hat natürlich bei Gefangenschaft nicht nur Gefängniszellen im Blick oder dunkle Kellerverliese, sondern weniger offensichtliche Gefangenschaften, die aber genauso real sind. Und dann sind da diese Handschellen der Angst. Hoffentlich entdeckt niemand diese Seite in meinem Leben. Hoffentlich wird dieser Ausrutscher nicht publik. Oder es sind die Fußfesseln der Sucht, Spielsucht, Medikamenten, Alkoholsucht, aber auch Kaufsucht, Handysucht, Computersucht, Internetsucht, Genusssucht, Geltungssucht. Ich muss immer laufend mich beweisen, immer mich darstellen. Es gibt aber auch die Ketten der Furcht vor Personen, an die ich gebunden bin. Da gibt es dann erwachsene Menschen, die können sich nicht entscheiden, weil sie in irgendeiner Weise abhängig sind von den Eltern. Oder ein Ehepaar lebt im ständigen Streit, weil die Mutter der Frau sich immer einmischt und sie trauen sich nicht, etwas zu sagen. Vielleicht gibt es aber auch die Folgen eines Fehltritts. Ein Fehltritt, eine Fehlentscheidung und seitdem wird mein ganzes Leben davon bestimmt. Und der Petrus bringt das auf zwei prägnante Formeln, die im Grunde dasselbe sagen. Er spricht, ihr wart versklavt an die Sünde und ihr habt ein sinnloses Leben geführt, wie es Tradition war, nach der Väterart, sagt er. Und dabei hat der Petrus natürlich vor allem die damalige gesellschaftliche Welt im Blick. Das heißt, er hat die griechisch-römische Kultur vor Augen. Und Leute, was viele nicht wissen, die Kultur damals, die griechisch-römische Kultur, die war unserer heutigen Kultur unglaublich ähnlich. Zum einen gab es eine riesige Schere zwischen Arm und Reich. Auf der einen Seite quasi die Armen, ganz unten, und auf der anderen Seite die extrem Reichen, die ein dekadentes Leben geführt haben, unvorstellbarer Luxus. Eine exklusivere Party hat die andere abgelöst, immer noch abgefahrener. Die Spitzenköche wussten gar nicht mehr, was sie noch alles quasi sich ausdenken sollten. Da ist die Rede davon, da gab es dann Pfauenhirn und Nachtigallenzungen und immer abgefahrener wurde das. Das ist eine, diese unglaubliche Schere, Arm und Reich, und die einen wissen nicht mehr, wohin mit dem Geld und was sie noch machen sollen. Und daneben war es eine erotisch aufgeheizte Welt. Und diese sogenannten neuen Lebensformen, die sexuellen Orientierungen im 21. Jahrhundert, die gab es alle schon damals. Das ist ein völliger Quatsch, wenn manche erzählen, damals war alles anders und erst jetzt heute gibt es neue Lebensformen. Es gibt Forscher, gerade auch ein Professor in Heidelberg, der hat da ganz viel geforscht und deutlich gemacht, es war alles da, es gab es alles. Alle diese Lebensformen, die heute so quasi neu sein sollen, alles war da. Und doch, obwohl die Menschen so gelebt haben, haben sie im Grunde gemerkt, es ist eigentlich hohl. Das Leben ist hohl wie eine Seifenblase, es ist oberflächlich und vor allem es ist nur eine Momentaufnahme, denn es hat überhaupt keine Zukunftsperspektive. Und das haben auch schon manche damals Philosophen und Dichter gespürt. Zum Beispiel in seinen Gedichten an Lesbia plädiert der römische Dichter Catull für die Wonnen der Liebe und er schreibt, die Sonne geht immer wieder auf und unter, doch wenn unser flüchtiges Licht erlischt, bleibt uns nichts als die lange Nacht, aus der niemand erwacht. Das war das, ja, es geht auf quasi wie so eine Rakete und dann verglüht es und dann ist aus. Und Paulus sagt, Leute, das ist ein sinnloses Leben. Kurzsichtig, hohl wie eine Seifenblase, ohne Perspektive, weil ihr früher gelebt habt wie diese Menschen, die haben keinen Blick für Gottes Ewigkeit. Und das war der Hintergrund. Der Hintergrund war ja, die Leute haben gesagt, wir wollen uns emanzipieren. Wir werden alle Fesseln von uns werfen, wir sind selbstbestimmt, wir sind frei. Ich lasse mir von niemand und von nichts irgendwelche Vorschriften machen. Und dann hat man gedacht, jetzt werde ich wirklich frei, jetzt komme ich zum wahren Leben. Und der Petrus sagt, falsch, ihr wurdet versklavt. Ihr wurdet versklavt an Lüste, an Mächte, an Verhältnisse. Ihr wurdet versklavt in Dinge, wo ihr nicht mehr rausgekommen seid. Und das erinnert der Petrus und auch die Christen damals, sagt, Leute, so habt ihr gelebt. Wir waren Gefangene. Gefangene der Sünde, Gefangene des Mainstreams, Gefangene der Meinungen der anderen, Gefangene der Sünde, Gefangene des Teufels, Gefangene des Todes. Wir waren gefangen. Aber zweitens, wir sind jetzt befreit. Gott hat uns freigekauft. Und zwar nicht mit der himmlischen Portokasse, nicht mit Gold, Silber, nicht mit Dollar, Euro, nicht mit Kryptowährungen, sondern mit dem kostbarsten, mit dem teuersten Zahlungsmittel im ganzen Kosmos, nämlich mit dem Leben des Sohnes Gottes. Gott hat uns freigekauft mit dem Blut des fehlerlosen, gerechten Sohnes Gottes. Der Markus hat es vorhin ja schon bei der Einleitung gesagt, bei der Frage, was macht eigentlich den Wert eines Dings aus, einer Sache aus, dann hat ganz vieles damit zu tun, wie viel ist ein Mensch bereit, dafür zu bezahlen. Das heißt, Diamanten, Kunstgemälde, Oldtimer oder solche Dinge, die sind deswegen manche so unglaublich viel wert, weil es reiche Leute gibt, die sagen, es ist mir alles wert, das zu besitzen. Im Jahr 2022, da hat der teuerste Oldtimer den Besitzer gewechselt. Und zwar, das war, für die Leute, die sich da ein bisschen auskennen, das war so ein Mercedes 300 Uhlenhaut Coupé, Baujahr 55, aus der Mercedes-Benz Klassik-Kollektion. Das heißt, Mercedes-Benz hat zwei von diesen Modellen und eins haben sie verkauft bei Sotheby's. Und dann hat einer sage und schreibe 135 Millionen geboten. 135 Millionen für einen Oldtimer. Für uns hat Gott noch viel mehr geboten. Für uns hat Gott den eigenen Sohn gegeben. Jesus war bereit, sein Blut für uns zu bezahlen. Und nun stoßen sich natürlich viele Leute auch in der Kirche überhaupt an diesem mit seinem Blut bezahlt Blut. Ja, da fallen manche schon gleich in Ohnmacht, wenn sie nur das Wort Blut hören. Zu brutal, zu archaisch, zu mythisch. Und dann heißt es, das passt nicht zu meiner Vorstellung von einem lieben Gott, dass da jemand Blut opfern muss. Aber die Frage ist doch, was wäre denn die Alternative gewesen? Wäre die Alternative gewesen, dass Gott einfach verkündigt hätte, Leute, in meiner Großmut verkündige ich heute, Schwamm drüber, vergeben, vergessen, alles ausradiert. Alles Unrecht dieser Welt. Das heißt, Unrecht wäre ungesühnt geblieben. Die Ungerechtigkeit hätte für alle Ewigkeit zum Himmel geschrien. Und Gott hätte die unzähligen menschlichen Opfer ignoriert. Er hätte gesagt, Pech für euch, dass ihr halt das Opfer wurdet. Pech, dass ihr gequält, gefoltert, umgebracht wurdet. Schade, dass ihr so viel leiden musstet. Aber in meinem Großmut vergebe ich jetzt einfach mal alles. Und das Leiden zählt nicht mehr, ich habe es weggewischt. Und wenn Gott so gehandelt hätte, dann hätte man wirklich Gott vorwerfen können, dass er das nicht ernst nimmt, dass er die Menschen, die Opfer nicht ernst nimmt. Aber Gott hat eben ganz anders gehandelt. Er hat nämlich in Jesus Christus sogar selber dieses Leid geteilt am Kreuz. Er hat sich foltern lassen, töten lassen. Und als jemand, der das Leid geteilt hat, tut er der Gerechtigkeit Genüge. Strafe muss bestraft werden, gesühnt werden. Schulden müssen bezahlt werden. Und Gott hatte die Wahl, er hat gesagt, entweder ihr bezahlt, jeder von euch, oder der sündlose Sohn Gottes, der bezahlt für euch am Kreuz. Der nimmt alles dieses auf sich und der bezahlt die Schuld. Und das ist ein Riesenunterschied. Das ist kein Gott, der irgendwo im Himmel am grünen Tisch sitzt und dann einfach sagt, ich erlasse mal alle Schuld, ohne die Folge der Sünde jemals am Leib gespürt zu haben, sondern Jesus hat das am Leib gespürt. Und so viel sind wir Gott wert. Wir sind Gott so viel wert, dass er sagt, ich setze sogar mein Liebstes, meinen einzigen Sohn für dich ein. Ich setze ihn für dich ein, damit du nicht an deiner Sünde zugrunde gehst, damit du nicht am Ende in die Hölle fällst. Wir sind befreit. Und immer wieder wird die Welt ja in Atem gehalten, eben durch Entführungen. Und dann ist man erleichtert, wenn es dann wirklich nach vielleicht auch nach der Zahlung von Lösegeldern zur Freilassung der Geiseln kommt. Und aber der Petrus macht deutlich, Leute, das ist eigentlich Gottes Geschichte mit uns Menschen. Aber es ist ein ganz wichtiger Unterschied. Wir sind nicht einfach nur die unschuldigen Entführungsopfer, sondern wir haben es darauf angelegt. Das ist ja die Tragik, die Tragödie in der Bibel, schon auf den ersten Seiten. Dass Gott schafft den Menschen und sagt, ich gebe dir alles, was du für deine Entfaltung brauchst. Ich möchte in Harmonie, in guter Beziehung mit dir leben. Und dann kommt der Mensch und denkt, ohne diesen Gott, da könnte ich mich noch viel mehr entfalten. Und dann kommt die Menschheitskatastrophe. Der Mensch wendet sich von Gott ab. Der Mensch läuft Gott davon. Die Beziehung wird aufgekündigt, der Kontakt abgebrochen. In der Meinung, wir wissen es besser, wir können es besser. Und die Frage ist, hat es funktioniert, die Emanzipation? Nein, sie hat eben nicht funktioniert. Weil wir nicht frei geworden sind, sondern weil wir nämlich in eine Abhängigkeit gegangen sind. Wir sind nämlich an den Falschen geraten, an den größten Kidnapper, an den Teufel. Und der wollte zunächst den kleinen Finger, dann die ganze Hand, den ganzen Menschen mitsamt seiner Seele. Und die Frage ist, wie kommen wir da heraus? Wie kommen wir heraus? Diese Gefängnistür, diese öffnet sich dann, wenn wir uns auf das berufen, was Jesus für uns getan hat. Wenn wir sagen, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, das nehme ich für mich dankbar an. Dass er den Preis bezahlt hat, dass er das Lösegeld bezahlt hat. Dass wir zu Jesus sagen, Jesus, danke, dass du den Preis bezahlt hast für meine Befreiung, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich bitte dich, vergib mir und ich nehme das an und ich möchte zu dir gehören, ich möchte mich an dich halten. Das ist das Zweite, was der Petrus deutlich macht, nachdem er sagt, wir waren Gefangene, durch Jesus sind wir befreit. Jesus hat das Lösegeld bezahlt. Und jetzt als Menschen, die befreit sind, sagt der Petrus, nächster Schritt, jetzt sind wir heilig. Durch Christus sind wir befreit, aber wovon und wozu? Wovon? Er schreibt, von den früheren Begierden, Verlangen, Sehnsüchten, Wünschen, Leidenschaften, Genüssüchten, das, worauf euer Herz und Sinn, eure Gefühle gerichtet waren in der Zeit eurer Unwissenheit. Und von der nutzlosen Lebensweise, die ihr von euren Vorfahren übernommen habt, von dem sinnlosen, leeren, eitlen, vergeblichen, erfolglosen, unvernünftigen, leichtfertigen, unsinnigen Lebenswandel, wie er von den Vorfahren überliefert wurde und Tradition wurde. Und so hat uns Gott freigekauft, freigekauft auch von einem Leben im Hamsterrad, wo man läuft, 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 rotiert und am Ende hat man nichts mehr vorzuweisen, was noch im Himmel zählt. Gott hat uns erlöst von dem, was allgemein üblich ist, was man so macht, was aber in den Augen Gottes völlig nutzlos ist und sinnlos und vergeblich, selbst wenn es eine lange Tradition hat. Gott hat uns befreit von dem alten Leben, wo wir uns nur im Karussell um uns selber drehen. Und wozu hat er uns befreit? Und jetzt kommt es, er sagt, in eurer ganzen Lebensführung sollt ihr heilig sein. Wie der euch berufen hat, heilig ist, so seid auch ihr heilig in eurem Lebenswandel. Und das ist die Frage, was heißt denn das, ihr sollt heilig sein? Heilig sein, heilig ist das, was für Gott ausgesondert, was für Gott reserviert wird. Heilig sind die Dinge, die reserviert sind für Gott. Heilig heißt nicht, ihr müsst jetzt perfekte Menschen sein. Heilig heißt nicht, ihr müsst sündlose Menschen sein. Heilig heißt einfach nur, ihr seid jetzt von Jesus freigekauft, deswegen stellt euch jetzt Jesus zur Verfügung mit allem. Lasst ihn den Herr in eurem Leben sein. Fragt, was sein Wille ist. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Das ist heilig sein. Und was heißt das konkret? Was es konkret heißt, das steht nicht da, und zwar aus gutem Grund. Es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendeinen 10- oder 100-Punkte-Plan abarbeiten, sondern einfach, dass wir diese Gemeinschaft mit Gott, diese Gemeinschaft mit Jesus pflegen und dann verändert das unsere Einstellung, unser Herz, unser Denken, unsere Motivation, unsere Zielsetzung. Das färbt ab. Wenn wir uns Zeit nehmen zum Reden mit Jesus, wenn wir uns Zeit nehmen, auf sein Wort zu hören, dann werden wir uns nicht so leicht mitreißen lassen von gottlosen Trends in unserer Zeit. Und dann werden wir uns auch in manchen Punkten anders verhalten als Menschen, die nichts nach Gott fragen. Und das ist dem Petrus ganz wichtig, dass Erlösung nicht nur heißt, das Schuldkonto ist jetzt auf Null gestellt, sondern dass er sagt, Leute, jetzt seid ihr befreit zu einem besseren Leben, zu einem Leben, das Gottes Kindern entspricht. Und da dürft ihr wachsen auf diesem Weg. Ihr müsst nicht perfekt und sündlos sein. Aber sucht die Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott. Lasst euch verändern. Ihr seid heilig, ihr seid für Gott reserviert. Und das Vierte, wir sind Kinder Gottes. Der Petrus macht deutlich, ja, Kinder Gottes haben eine unglaubliche Zukunft vor sich. Und deswegen sind wir jetzt erst recht Hoffende. Dennoch Vertrauende, trotzig Glaubende, trotz Schwierigkeiten, trotz Traurigkeiten, trotz Tiefschlägen. Petrus schreibt, durch Jesus habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Er hat Jesus von den Toten auferweckt, ihm die göttliche Herrlichkeit gegeben, damit ihr an ihn glaubt und damit ihr die ganze Hoffnung auf ihn richtet. Die ganze Hoffnung auf ihn, Leute. Nicht auf Menschen, nicht auf Umstände, nicht auf irgendwas, die ganze Hoffnung auf ihn. Der frühere schwäbische Pfarrer Johann Friedrich Flattig, der war hochgeschätzt am Hof des württembergischen Herzogs. Und er wurde auch immer wieder eingeladen, wenn der Herzog da so Festmähler, heute würde man sagen, so Partys da gab. Und da wurde berichtet, dass es wieder einmal eben so einen Empfang gab. Und dann, dieser Flattig war eigentlich ein einfacher Dorfpfarrer und der kam dann dorthin zu diesem Fest und dann hatte er in der Sitzordnung, saß er da neben diesen ganzen Honorationen und er kam direkt neben einen hochdotierten General zu sitzen. Und dann haben die da schön gefespert und gefeiert und natürlich auch schön württembergischen Wein getrunken. Und dann, als es so ein bisschen leutselig und weitselig wurde, dann hat dieser General gesagt, sagen Sie mal, Herr Pfarrer, was wissen Sie Genaues über die Ewigkeit? Und da hat der Flattig ihn angeschaut und hat gesagt, Herr General, etwas Genaues weiß ich schon, dass Sie dort nicht mehr General sein werden. Und was wird dann mit Ihnen sein? Und dann hat der Offizier das verstanden. Dann hat er verstanden, da bin ich nicht mehr uniformiert. Da bin ich nicht mehr dekoriert mit Sternen und Abzeichen, da werde ich nicht mehr hofiert. Da ist die Frage, was bin ich da noch? Was bin ich da noch? Und die anderen, die dabei saßen, haben das auch verstanden. Der Medizinalrat hat verstanden, ich werde dort keinen weißen Arztmantel mehr tragen. Und der Gerichtspräsident, ich werde keine Robe mehr tragen. Und was wird da noch Bestand haben? Was ist da noch wichtig? Was zählt da noch? Und das ist das, was Petrus uns deutlich macht. Kein Ehrentitel, keine Pöstchen, keine Medaillen, kein Bankkonto, keine Besitzurkunde, rein gar nichts, was uns vielleicht ein paar Zentimeter über andere in unseren Augen erhebt. Sondern Petrus sagt, nur das, was Jesus getan hat, das zählt. Das, was er getan hat, das zählt im Himmel, das zählt in der Ewigkeit. Und der berühmte Graf Zinzendorf hat das ja in seinem alten Lied so dann diesen erste Strophe gedichtet. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Christi Blut und Gerechtigkeit, sein Lösegeld für uns, das zählt, wenn ich mich darauf berufe. Und ihr Lieben, daran erinnert uns heute Morgen wieder Gottes Wort. Es erinnert uns, wir waren Gefangene. Wir waren gefangen in Abhängigkeit, in Sünde und ewigem Tod. Wir wurden befreit, weil Jesus das Lösegeld bezahlt hat. Wir sind heilig, weil wir jetzt uns Gott zur Verfügung stellen und er uns Stück für Stück verändert und wir sind Gottes Kinder, trotz Zweifel, Ängsten und Anfechtungen. Und das heißt auch, ihr Lieben, wenn sich der eine fragt, wer bin ich? Wer bin ich, wenn ich vielleicht gar nichts Außergewöhnliches geleistet habe? Du bist Gottes Kind. Wer bin ich, wenn ich leide unter den Brüchen, unter den Narben meines Lebens? Du bist Gottes Kind. Wer bin ich, wenn ich anderen Menschen vielleicht im Alter zur Last falle? Du bist Gottes Kind. Wer bin ich, wenn ich am Ende des Lebens alles bis dahin Wichtige mal zurücklassen muss? Du bist Gottes Kind. Wer bin ich? Sein Eigentum, heute, morgen, in Ewigkeit. Und alle Gottes Kinder sagen Amen.